Wenn ich an die NSA-Affäre denke, sehe ich ein Haus, das gerade von einer Einbrecherbande ausgeräumt wird. Die Bewohner stehen daneben und gucken zu. Die Hausverwaltung steht auch daneben und guckt zu. Sie ruft den Einbrechern vielleicht noch hinterher, wir verlangen schonungslose Aufklärung, wir wollen wissen, was hier gespielt wird. Und die Einbrecher rufen zurück, geht in Ordnung, steigen ins Auto und fahren davon. Die Bewohner dieses Hauses, das sind wir Bürger, die ja bekanntlich niemals irgendetwas zu verbergen haben. Die Hausverwaltung, das ist unsere Bundesregierung, die alles nur aus der Presse erfahren hat. Und das Haus, das ist unser Rechtsstaat. Er wird gerade von ausgerechnet den Leuten geplündert, die eigentlich dafür zuständig wären, ihn zu schützen. Was wir hier erleben, ist nicht irgendein abstraktes Technik-Schnickschnack. Bei einer Überwachung in diesem Ausmaß geht es auch nicht mehr um die komplizierte Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit. Es geht nicht mal um den Kampf gegen den Terrorismus. Denn dann wäre jeder Internetbenutzer, also quasi wir alle, Terroristen. Was wir hier erleben, ist ein Angriff auf unsere Verfassung von historischem Ausmaß. Was mich wirklich fassungslos macht, ist die Tatsache, dass unsere Bundesregierung, die in einer solchen Situation durch Nichtstun glänzt, auch noch durch grandiose Umfragewerte belohnt wird. Das heißt doch eigentlich, dass man sich in diesem Land quasi alles erlauben kann, solange nur die Wirtschaftsdaten stimmen. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Die Dreistigkeit dieser Einbrecher oder die Mischung aus Resignation und Hilflosigkeit, mit der darauf reagiert wird.
Steuersenkung soll durch Steuererhöhung um gleichen Betrag finanziert werden. Auf diesen Kompromiss hat sich die Regierungskoalition aus Union und FDP in der Diskussion um Steuersenkungen überraschend geeinigt. Ein Beispiel. Ein Alleinstehender etwa, der im Monat 2000 Euro brutto verdient, soll schon bald um 300 Euro jährlich entlastet werden. Um diese Wohltat seriös gegenzufinanzieren, muss er selbstverständlich auch 300 Euro im Jahr mehr bezahlen. Dank der großzügigen Entlastung sollte das für jeden machbar sein.
We didn't make a difference at all.
I wouldn't say that. The way I see it, every life is a pile of good things and bad things. Hey, the good things don't always soften the bad things, but vice versa, the bad things don't necessarily spoil the good things or make them unimportant.
Komport Nummer 386, Lügenschutzkraft. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 386. Komport, den ich am heutigen 214. Tag des Jahres 2013, nämlich Freitag, dem 2. August 2013, aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 10:30.
Ja, weil was auch damit zu tun hat, dass ich hier die dritte Aufnahme noch ein zweites Mal angefangen habe von vorne. Das liegt zum Beispiel an dem Hubschrauber, den man da leise im Hintergrund jetzt hört, der nämlich zwischendurch mal ziemlich über mir rumschwirrte und laut war. Das Intro nebenbei besteht aus drei Teilen: Juli C. zum Schnüffel, Postillon zur Steuer und Doktor zu Life. Ja, was ihr hier aber wieder auf die Ohren kriegt, ist nicht nur ein über mir rumschwirrender Hubschrauber, ja, den gibt's auch, sondern wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia, da ist so ein Lügenschutzgeld in Kraft getreten, und eine Space-Meldung. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich wieder eingefunden haben Regierung, Wahlkrämpfe und Wirtschaft. 22 Grad, passing clausige. Nö. Milde Grüße. Die 22 Grad, Windchillen wie 26, Comfort Level wie 23. Der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 15 oder hier.
20.
Ja. 9 km/h aus dem Southeast oder so. So, ab nach draußen. So, und dann hätten wir da mal die unfähige Regierung, die eine Briefwahllaubnis bekommen hat. Eine Briefwahllaubnis. Nein. Und zwar Die Ermöglichung der Briefwahl ohne Abgabe, ohne Angabe von Gründen ist nämlich verfassungsgemäß. Das Bundesverfassungsgericht wies eine Wahlprüfungsbeschwerde gegen die Europawahl 2009 zurück. Die Begründung dürfte sich auch auf die entsprechende Regelung der Bundestagswahlen übertragen lassen. Vor allem ist ausgedrückt, da hatte jemand sich wahlbeschwert, dass man ja ohne Angabe von Gründen den Brief wählen kann. Sagt das BFFG, nö, das ist in Ordnung. So, das ist jetzt per se eigentlich noch nicht mal mehr was die jetzige Regierung bei der aktuellen Bundestagswahl interessieren müsste. Auf der anderen Seite kann man die Begründung von dem Urteil aber auf die aktuelle Bundestagswahl auch übertragen. Und kommt dann also zu dem Schluss, ja, so Briefwahl ohne Angabe von Gründen wird wohl in Ordnung sein. Mir ist ein kleines bisschen warm. Seit 2008 müssen Wähler bei Bundestags- und Europawahlen keine Gründe mehr angeben, wenn sie per Briefwahl abstimmen wollen. Dies sei gerechtfertigt durch das Ziel, eine möglichst umfassende Wahlbeteiligung zu erreichen, entschied das Gericht. Auf der anderen Seite ist eine Briefwahl ja leichter fälschbar, weil eben anders als bei der Präsenzwahl gar nicht überprüft werden kann, ob da nicht andere Personen Einfluss nehmen auf das Ausfüllen des Wahlzettels. Aber ja, sagt BFFG, passt. Und so. Finde den Baum. Wenn ich mich jetzt nämlich nicht in den Schatten des Baums hier stelle, dann darf mir noch wärmer werden. Das ist heute so ein Wetter, da könnte der Kreislauf theoretisch auch der Meinung sein, dass er jetzt nicht mehr mitspielen will. Und nachdem mein Kreislauf früher schon mal bewiesen hat, dass er dieses "Ich schalte mich mal ab" Spiel auch drauf hat, muss ich jetzt es ja nicht drauf ankommen lassen. So. Baum, Schatten und das Genöle da hinten ignorieren wir einfach. So. Hier ist eine Meldung vom letzten Freitag. Dann gibt's Aushüber. Vor dem Hintergrund der US-Ausschwer-Affäre will nämlich Bundesaußenminister Guido Westerwaif einen Beauftragten für Zyberaußenpolitik berufen, berichtet eine Zeitung. Den Posten solle der Diplomate Dirk Brengelmann übernehmen. Der 57-Jährige war bisher in politischer Angelegenheit und Sicherheitspolitik bei der NATO tätig. In Zukunft soll er auf internationaler Ebene deutsche Zyberinteressen vertreten. Hä? Das Beschnüffel hat mit dem Zyber nicht so direkt irgendwas zu tun. Das Zyber beschnüffeln die USA nur deswegen so intensiv, weil es am einfachsten geht. Und Zyber ist doch, das gibt's doch gar nicht echt. Das tut doch nur so. Oder habe ich da jetzt irgendwie was falsch im Hinterkopf? Na, also Bullshit. Aber ich meine, ja, Westerwelle macht Bullshit. Hat er schon mal irgendwann etwas anderes als Bullshit gemacht? Dann gibt's die Schäuble-Rechnung. Finanzminister Schäuble rechnet nämlich damit, dass der Bund im laufenden Jahr weniger Schulden aufnehmen muss, als bislang veranschlagt. Schäuble sagt im Interview der Woche des Deutschlandfunks, man werde den Haushaltsplan unterschreiten. Die schwarz-gelbe Regierung habe immer vorsichtig gerechnet, meinte der CDU-Politiker. Deshalb habe sie in jedem Jahr weniger Schulden gemacht, als im jeweiligen Haushalt unterstellt. Derzeit kalkuliert die Bundesregierung für 2013 noch mit einer Neuverschuldung von rund 25 Milliarden Euro, davon 8 Milliarden für den Fluthilfefonds. Schäuble wies die Vorwürfe zurück, die Bimbis-Regierung verschleiere die wahren Kosten der Euro-Schuldenkrise. Der Witz an diesem Euro-Schuldenkrise und keine Schulden aufnehmen ist, Schulden aufnehmen bringt ja real, wenn man Glück hat, sogar Geld. Na, mit negativem Zinssatz. Das heißt, eigentlich dürfte, zumindest solange der Zins ernsthaft negativ ist, die Regierung überhaupt gar kein Interesse daran haben, weniger Schulden aufzunehmen, sondern müsste sogar ein akutes Interesse daran haben, mehr Schulden aufzunehmen, weil das bringt Geld. Ja, nicht sofort. Und deswegen hat die Regierung nämlich kein Interesse daran. Aber wenn es Geld einbringt, dann könnte man ja einfach mal so wirtschaftlich argumentieren, also da muss die Regierung ganz viel Schulden aufnehmen, weil, also hallo, ne, da irgendwie in Jahren, Jahrzehnten mal irgendwann Regierungen Geld zu schanzen. Gut, jetzt sind sie nicht selber und irgendwie weiter als bis zum Ende der Legislaturperiode denken, ist ja schon verpönt. Von Von daher, ja, machen sie nicht. Zwar sei Griechenland noch nicht über den Berg, deshalb werde auch der Druck auf das Land aufrechterhalten, so seien zuletzt die Hilfen der Eurogruppe nur in kleineren Raten freigegeben worden, bis das Parlament in Athen tatsächlich Stellenkürzungen im öffentlichen Dienst beschlossen habe. Insgesamt komme man bei der Bewältigung der Krise voran, erklärte der Finanzminister. Komisch, man kommt voran, ja, echt? Dann können wir also aufhören, Banken mit Geld zu bewerfen? Nein? Ja, also kommen wir in der Krise nicht voran. Wann ist denn mal der Punkt erreicht, wann wir aufhören können, gescheiterte Banken zu subventionieren? Wann können wir mal wieder das Konzept der Marktwirtschaft aktivieren? Dass Unternehmen, die gescheitert sind, dann halt einfach in die Insolvenz abrutschen. Oder gilt das jetzt aus irgendwelchen völlig undefinierten Gründen ausgerechnet für Banken gerade nicht? Für alle anderen Unternehmen, Praktika, Schlecker, gilt das aber schon? So, dann gab es einen Hafkweis 2010. In der Euro-Hafk-Affäre ist nämlich ein weiterer Hinweis aufgetaucht, dass schon früh gravierende Probleme bei dem Rüstungsprojekt bekannt waren. Für den US-Hersteller der Drohne habe schon im Februar 2010 festgestanden, dass der Euro-Hafk keine Zulassung für den regulären Flugbetrieb in Europa bekommen würde, berichtet eine Zeitung, und beruft sich auf geheime Firmenunterlagen. Das Kriegsministerium hatte das Euro-Hafk-Projekt im Mai 2013 gestoppt. Ja, und dann gab es auch irgendwie die eine Verlautbarung so, ja, der Herr Kriegsminister will ja nie irgendetwas mitbekommen haben, weil er ja nie ein offizielles Schreiben erhalten hätte. Da gibt's aber ein Papier, was der Herr Kriegsminister hatte, wo in der nur von ihm benutzten grünen Farbe Aussagen wie, also das mit der Zulassung, das wird wohl nichts, angemarkert worden wären. Aussage des Herrn Kriegsministers dazu. Ja, das ist aber Textmarker. Textmarker benutze er ja nicht. Ja, die Situation wird immer enger für den Herrn Kriegsminister. Woran man dann auch erkennen kann, dass man in die Scheiße gegriffen hat. Doofrind kommt aus dem Gebüsch. In der Debatte um das gescheiterte Drohnenprojekt Eurohafk hat CSU-Generalsekret Doofrind Kriegsminister der Hase in Schutz genommen. Er halte es für ungerechtfertigt, dem Minister die Schwierigkeiten mit der Drohne persönlich anzulasten, blubberte der CSU-Politiker gegenüber einer Zeitung. Das sei lediglich Wahlkampfgetöse von Rot-Rot-Grün. SPD-Spitzenkandidat Stonebridge hatte schwere Vorwürfe gegen der Hase erhoben und ihm den Rücktritt nahegelegt. Nach einem Bericht einer anderen Zeitung, sind die Probleme mit der Zulassung des Eurohafk bereits seit 3 Jahren bekannt. Für den Hersteller, die US-Firma Northrop Grumman, habe schon Anfang 2010 festgestanden, dass es keine Erlaubnis für den regulären Flugbetrieb in Europa geben werde, schreibt die Zeitung. Morgen befragt der Untersuchungsausschuss des Bundestages den Chef von Northrop Grumman. Blablabla. Ist eine Meldung von Sonntag. Also, ja, wenn Doofrind einem zu Hilfe eilt, das ist der Augenblick, wo man bemerken kann, dass man irgendwie ziemlich tief in der Scheiße steckt. Weil also intelligente Aussagen von Doofrind sind mir jetzt so spontan keine bekannt. Fallen mir keine ein. So, dann gibt's die Hafk-Setzung. Das US-Unternehmen Northrop Grumman hat das Bundesverteidigungsministerium zur Zusammenarbeit aufgefordert, um die Skandaldrohne Eurohafk doch noch zu retten. Das Unternehmen stehe weiter voll hinter dem Programm, sagte Vizepräsident Yannis Pamilians vor dem Drohnenuntersuchungsausschuss des Bimbelstags. Er widersprach der Schätzung des Ministeriums, dass für eine Zulassung der Aufklärungsdrohne für den deutschen Luftraum bis zu 600 Millionen Euro zusätzlich fällig würden. Stattdessen gehe es um 160 bis 193 Millionen Euro. Eine Garantie wollte er aber nicht geben. Und anders ausgedrückt, er hat sich einfach mal Zahlen aus dem Arsch gezogen, im Bewusstsein, dass die sowieso nie kontrolliert werden, weil ihn niemand darauf festlegen wird. Und damit ist diese Aussage sehr wertlos. Ungefähr so wertlos wie ein Wahlversprechen der Regierung. So, dann, wenn man meint, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Plagiat her oder ein Plagiatsvorwurf. Hier konkret Bimbestags-Präsident Norbert Lammert sieht sich mit
dem Vorwurf konfrontiert, in seiner Doktorarbeit getäuscht zu haben. Unter dem Pseudonym des Plagiatsjägers der zurückgetretenen Bildungsministerin Annette Plavan wird ihm im Internet vorgeworfen, auf 42 Seiten seinen Text Passagen aus 21 Quellen mit Unregelmäßigkeiten zu finden. Lammert blubberte dazu gegenüber einer Zeitung, er habe seine Doktorarbeit nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt. Er habe die Universität Bochum unverzüglich darum gebeten, die Vorwürfe zu prüfen. Was Lammert den anderen Vollidioten gegenüber richtiger macht, ist, er hat seine Dissertation dann auch ins Internet gestellt. Die kann sich also auch jeder angucken. Und er hat die Uni dann auch, er hat dann auch nicht erst rumgerudert. Nein, das ist alles schon korrekt, sondern hat die Uni dann auch gleich, quasi in dem Moment, wo die Vorwürfe öffentlich bekannt wurden, aufgefordert, auch mal zu prüfen. So, ob er denn richtig zitiert hat oder nicht, weiß ich nicht. Dass Lammert überhaupt einen Doktorgrad mit sich rumträgt, sagen wir mal so, die tragen ja alle irgendwelche Doktorgrade vor sich her. So, plus, worüber hat er denn dissertiert? Naja, er hat dissertiert über irgendwie die Meinungsbildung in dem einen CDU-Landkreis, in dem er halt gewohnt hat, zu dem Zeitpunkt. Hä? Über sowas kann man eine Dissertation schreiben? Ernsthaft? Doktorgrad gibt es einfach so für, ja, und dann bin ich aufgestanden, also quasi Tagebuch schreiben, oder wie? Hä? Oder war das damals halt üblich, dass man für jede Scheiße irgendwie einen Doktorgrad verabreicht bekam? Na, das ist immerhin auch schon einige Jahre her. Plus, was dann auch wieder passiert ist, dass irgendwelche Vollidioten aus dem Gebüsch gehüpft kamen und verkündet haben, ja, also irgendwann müsste jetzt aber auch mal gut sein. Also, wenn man denn schon irgendwie jahrzehntelang einen nicht zurecht erworbenen Doktorgrad durch die Gegend getragen hat, dann darf der halt nicht mehr kontrolliert werden. Zu mir nur einfällt, ja, das Spiel, das hatten wir jetzt schon mehrere Male. Das ist ganz einfach. Sie wollen, dass Doktorgrade nicht mehr angegriffen werden können? Können wir gerne spielen, das Spiel? Dann gibt es aber eine klitzewinzige Bedingung. Dann hat nämlich auch niemand diesen Doktorgrad mehr durch die Gegend zu tragen. Weil solange wie sie mit einem Doktorgrad durch die Gegend laufen, dann darf der auch angegriffen werden. Weil wenn sie gelogen haben, um diesen Doktorgrad überhaupt haben zu können, mit dem sie sich ja die ganze Zeit schmücken, dann müssen sie es einfach hinnehmen, dass dieser Doktorgrad überprüft werden kann. Hören Sie einfach auf, den durch die Gegend zu tragen? Schreiben Sie den nicht auf irgendwelche Visitenkarten? Haben Sie den nicht im Ausweis? Dann interessiert das keinen Schwanz, ob Sie irgendwo mal eine Dissertation hatten. Solange wie Sie allerdings einen Doktorgrad durch die Gegend tragen, hat er überprüft werden zu können. Und wenn Sie sich an die Regeln nicht gehalten haben, bei der Dissertation, dann darf Ihnen das auch noch 50 Jahre später auf die Füße knallen. Na, schlicht und ergreifend. Weil das zu Unrecht einen Doktorgrad tragen, verjährt einfach erst in dem Augenblick, wo Sie den nicht mehr tragen. Hm? Wie wäre es denn damit? Oder Ihre Dissertation verjährt, selbsttätig. So frei nach dem Motto, ja, 20 Jahre nach einer Dissertation darf sie nicht mehr angegriffen werden. Okay, dann dürfen Sie den Doktorgrad auch nicht mehr tragen. Schlicht und ergreifend. Na, aber hey. So, dann gibt es den Bimmelhafk, weil, kurze Zwischenmeldung aus dem Eurohafk-Untersuchungsausschuss, bei Augen gerade ausgefunden. Stefan Bimmelmanns, Staatssekret im Kriegsministerium, hat die vollste Verantwortung für eine mögliche nicht ausreichende Information des Kriegsministers Thomas Karl de Haase über dieses gescheiterte Projekt übernommen. Er habe den Minister nur einmal mit dem Vorhaben befasst, und zwar in einer Vorlage am 13. Mai dieses Jahres. Das war die, wo dann auch gleich das Ding gestoppt wurde mit. Zu diesem Zeitpunkt bedurfte es einer Grundsatzentscheidung, sagte der Staatssekret in einer vorbereiteten Erklärung für seine Anhörung im Ausschuss am Dienstag. Davor habe es keine Veranlassung für eine unmittelbare Beteiligung des Ministers gegeben, sagte Bimmelmanns. Das habe der Minister öffentlich kritisiert und er müsse diese Kritik annehmen und eine Besserung geloben. Interessantes Detail am Rande, während der Northrop Grumman-Vertreter bei seiner Anhörung am gestrigen Montag sein vorbereitetes Statement sowohl auf Deutsch als auch in englischem Original über seinen Pressesprecher freizügig verteilen ließ, wollte Bimmelmanns auf Nachfrage der SPD seinen Text nicht so gern zur Verfügung stellen. Oder wie es Quelle eine beliebige Nachrichtenagentur verkündete. In der Drohnenaffäre hat Staatssekret Stefane Bimmelmanns die späte Information des Kriegsministers über Probleme beim Eurohafk-Projekt verteidigt. Vor dem Untersuchungsausschuss des Bimbistages übernahm Bimmelmanns die Verantwortung dafür. Er sehe auch in der Rückschau keinerlei Hohlschuld des Ministers, was Informationen über den Projektverlauf angehe. Minister Karl de Haase hatte sich darüber beklagt, dass er unzureichend in das Projekt eingebunden worden sei. Keine Hohlschuld des Herrn Minister. Der hat auch nie irgendetwas mitbekommen. Nein, sämtliche Hinweise wären ihm ja als lösbare Probleme dargestellt worden. Und irgendwie selber seinen Arsch in die Höhe bewegen und mal nachfragen, das überfordert ja einen Herrn Minister. Und wenn es halt nur um ein paar Milliarden geht, ach, dann ist das ja schon in Ordnung, dass der Herr Minister halt keine Ahnung hat. Aha, schön. Also der Bimmelmanns ist schuld, ja? Der hat sich jetzt also ins Schwert gestürzt. Dann können wir ja vielleicht mal unauffällig die Frage in den Raum stellen, wie kommt es denn eigentlich, dass der Herr Bimmelmanns, offensichtlich inkompetent für die Stelle, auf der er da sitzt, die Stelle da überhaupt besetzt? Wie? Der Herr De Haase hat ihn dahin gepflanzt. Also hat der Herr De Haase indirekt die Verantwortung dafür, weil der Herr Bimmelmanns, das inkompetente Arschloch, wäre nie da gewesen, wenn der Herr De Haase ihn da nicht platziert hätte. Oder anders ausgerückt, Herr De Haase, Abgang. Na, lohnt zwar nicht mehr wirklich, aber Abgang. Das gab's am Dienstag. Dann aus der Kategorie, ach, neutrali fail. Die vom Bundeswirtschaftsministerium geplante Verordnung für Netzneutralität wird es wohl vor der Wahl im September nicht mehr geben. Das Vorhaben werde nicht, wie geplant, Mitte August im Bimbis-Kabinett zur Abstimmung kommen, heißt das aus Regierungskreisen. Damit wären auch die letzten Sitzungen von Bimbis-Tag und Bimbis-Rat vor der Wahl im September nicht mehr zu schaffen. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler, FDP, hatte für die Pläne seines Hauses Kritik sowohl von Befürwortern der Netzneutralität als auch von Wirtschaftsvertretern einstecken müssen. Das Bimbis-Wirtschaftsministerium will mit der Verordnung die ungerechtfertigte Behinderung oder Verlangsamung des Datenverkehrs in den Telekommunikationsnetzen verhindern. Provider sollen aber weiterhin Dienste mit verschiedenen Qualitätsklassen und davon abhängige Volumentarifsysteme anbieten können. Oder anders ausgedrückt, das Ding war ja von Anfang an klar, dass es nichts hilft. Und jetzt stellt sich also raus, selbst dieses Feigenblättchen schafft es nicht mehr rechtzeitig. Wobei der größte Witz an diesem Feigenblättchen ist, dass ja irgendwie Bimbis-Tag und Bimbis-Rat da noch irgendwie was zu nicken müssen. Das Konzept der Verordnung war doch eigentlich, die Bimbis-Regierung kann alleine beschließen. Also die Exekutive, hier Bimbis-Regierung, kann die Regeln festsetzen. Aber aus irgendeinem mir nicht so richtig klaren Grund gibt es da eine Regelung, die da sagt, ja, also an sich, das kann zwar mit Verordnung geregelt werden, aber trotzdem müssen Bimbis-Tag und Bimbis-Rat noch nicken. So, und jetzt stellt sich raus, also selbst das Bimbis-Kabinett wird nicht mehr rechtzeitig vor der Wahl da irgendwie eine Entscheidung zufallen lassen. Oder anders ausgedrückt, der Herr Rücktritt hat genau überhaupt gar nichts geschafft. Na, die große Gesundheitsreform, die er damals versprochen hat, wo ich ihm ja dann den Namen Rücktritt verabreicht habe, weil er ja sagte so irgendwie, ja, und wenn es keine große Gesundheitsreform gäbe, dann wolle man ihn nicht. Na, da habe ich gesagt, okay. Große Gesundheitsreform. Ich sehe keine große Gesundheitsreform. Ich sehe bis heute keine große Gesundheitsreform. Entweder versteckt sich diese riesengroße Gesundheitsreform irgendwo ganz erstaunlich gut, oder es gibt sie nicht und es gibt noch nicht mal mehr Spuren davon. Na, also Herr Rücktritt, ich finde, Sie haben das selbstgesetzte Ziel verfehlt. Und jetzt selbst mit der Netzneutralität, der Pseudoneutralität, wieder gescheitert. Ja, aber... Rösler hat sich mit dem Vorhaben in der Wirtschaft keine Freunde gemacht. Die Branchenverbände Bitkom und FATM laufen Sturm gegen einen massiven Eingriff in den Wettbewerb. Zuletzt hatte der Bimbis-Verband der deutschen Industrie vehement vor einem Schnellschuss gewarnt. Pauschale Verbote schaffen Unsicherheit. Bei der Netzneutralität brauchen wir differenzierte Lösungen, die sorgfältig diskutiert werden müssen, erklärte BDI-Chef Markus Kerber in Berlin. Der Verband fordert eine gründlichere Debatte und die bessere Verzahnung mit den Plänen der EU-Kommission. Die EU-Kommission, die auch nichts plant, was irgendwie den Namen Netzneutralität verdient hätte, ja? Weil die EU-Kommission plant auch nichts, was den Namen Netzneutralität verdient hätte. Netzneutralität heißt, die Provider haben nicht zu diskriminieren, Punkt. Das ist ein wirklich neutrales Netz. Das haben wir bisher, offiziell. Real haben wir es auch nicht wirklich. Aber offiziell haben wir es. So, dann kommt da die Terrorcom vorbei und sagt, ja, also ist ja schönes Festnetz, was sie da haben. Wäre doch schade, wenn dem was passieren würde. So, zack. Haut da mit der Axt rein. Das ist übrigens ein Rasenmäher einfahrender. Na, dann sagt die Regierung, finden wir jetzt aber nicht gut. Da müssen wir Dinge tun. Achso, und die Telekom sagt, ja, aber wer uns mit Geld bewirft, der darf auch über ein runtergebremstes Netz immer noch ungebremst Daten transferieren. Hoch? Na, also eben. Ja, und dann sagt der Rösler, ja, große Backen mach. Pluster, Pluster, da müssen wir Dinge tun. Da, ich werde noch in diesem Monat, na gut, im nächsten Monat, na gut, im übernächsten Monat, meinen Arsch in Bewegung setzen. Ja, stellt sich raus, ja, nö. Hier regnet nix. Dann lügte der Hase mal wieder wie gedruckt. Kriegsminister der Hase hat eingeräumt in der Eurohaf-Affäre, unklare Angaben zu seiner Einbindung in das Projekt gemacht zu haben. Er bedauere, sich nicht deutlicher ausgedrückt zu haben, sagte der CDU-Politiker vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags. Bei seiner Befragung am 15. Juni habe er nicht den Eindruck vermitteln wollen, von nichts gewusst zu haben. Ach, das wollte er nicht. Seine Aussagen, ja, also er wusste ja von nichts. Sollte also nicht den Eindruck vermitteln, er wusste von nichts. Sondern? Er wusste nur von nichts. Und er hat halt keine Informationen auf dem offiziellen Briefpapier des Ministeriums in der offiziellen Entscheidungsvorlage bekommen, sondern die halt nur so auf einem Zettel bekommen. So mit, sieht ganz schlecht aus, wird wohl nichts. Aber das hat er halt nicht zur Kenntnis genommen, weil war halt nicht eine Entscheidungsvorlage und alles, was nicht Entscheidungsvorlage ist, liest er eh nicht. Ja, oder wird das die Brixener Verteidigung? Ja, da war ja so viel Papier, nee, das habe ich mir nicht angeguckt. Oder was, oder wie? Zudem betonte der Minister, die Probleme bei dem Rüstungsprojekt seien schon zu Beginn des Programms vor 10 Jahren unterschätzt worden. Der Hase sprach von einem Geburtsfehler des Eurohafk. Ein Ding, was schon 10 Jahre im Gang ist. Und da will niemand irgendwas bemerkt haben. Und er aber auch nicht. Na, das ist halt der Witz. Ja, also entweder war der Fehler von Anfang an drinnen. Da hätte er es bemerkt haben können, weil als er das Ministerium übernommen hat, vom Herrn Guttenplack von und zu, da hätte er vielleicht mal beim, okay, was haben wir denn hier eigentlich? Einfach mal sich alles angucken dürfen. Und ich dachte, das wäre auch, hätte er auch getan. War ich da in einer falschen Information aufgesessen? Hat der Herr der Hase beim Übernehmen des Ministeriums einfach nur mal so grob irgendwie die Entscheidungsvorlagen angeguckt und den Rest nicht mehr im Hintern? Na, also, hä? Und den Bemelmanster einfach hingepflanzt, der ja offensichtlich inkompetent war? Der offensichtlich, ne, also nach dessen eigener Aussage, Dinge vor seinem Chef verheimlicht hat? Ja, den musste ich ja nicht informieren. Ja, und sein Chef hat nicht mal mehr irgendwie auf dem Zettel, ja, da gibt's da so ein Ding, so das irgendwie ein paar hundert Milliarden, könnte man vielleicht mal seinen Arsch in die Höhe bewegen und könnte man einfach freundlich nachfragen. So, das Ding, wo wir da gerade ein paar hundert Milliarden drinne versenken, wie geht's denn dem Projekt? Möchten Sie das in mündlich oder in Entscheidungsvorlage? Also wollen Sie es merken oder wollen Sie es nicht merken? Im weiteren Verlauf des Projekts habe man es versäumt, die Probleme angemessen anzugehen. Man hat es versäumt, ja? Das ist nicht die Aussage, ich habe Scheiße gebaut, sondern das ist die Aussage, Mistakes were made. Irgendwer, irgendwo hat irgendwas, irgendwie, irgendwarum falsch gemacht. Wer, wie und wo und warum, sag ich nicht. Ah ja, also auf der Aussage kann man sich noch nicht mal ein Ei braten, weil die ist nämlich nicht warm genug. So. Hm? Hier jetzt gerade eine mehr entsorgt, als ich eigentlich wollte. Muss ich jetzt noch mal gucken. Doch, da. Kommen wir gleich noch hin. Okay, machen wir jetzt. Dann gibt es nämlich noch ein Subventionsbremschen. Die Bimbis-Regierung hat nämlich eine Reduzierung der umstrittenen Netzentgeltrabatte für die Industrie beschlossen. Das Kabinett ergänzte seinen vorherigen Beschluss um Maßgaben des Bimbis-Rats. Die Rabatte bei den Netzentgelten und der Förderung erneuerbarer Energien belasten die Strompreise der übrigen Verbraucher, denn sie müssten diese über ihre Stromrechnungen mitbezahlen. Aber für den Verbraucher dürfte sich die ab 2014 geltende Änderung jedoch kaum preisdämpfend auswirken. Das ist eine kosmetische Korrektur, sagte Grünen-Fraktionsvize Bärbel Höhn. Oder anders ausgedrückt, auch der Bimbis-Regierung ist mal aufgefallen worden, dass man vielleicht irgendwie ein bisschen was tun könnte, um die Subvention ein bisschen einzudämmen. Dann wird ein ganz klitze winziges bisschen getan, aber das dämpft die Subvention nicht wirklich ein. Ja. Ja, schön, dass wir nicht drüber geredet haben. So, Neues aus dem Krampf. Den Röhrpreisbewerb hätte ich hier. Die Bimbis-Regierung stellt nämlich beim Verkauf des Mobilfunkbetreibers E-Plus an den Telefonica-Konzern Bedingungen. Der Preiswettbewerb. Schiebt mir da so ein Insekt direkt vors Gesicht. Der Preiswettbewerb müsse bleiben. Es dürfe keine Kostenspirale nach oben geben, sagte Bimbis-Wirtschaftsminister Philipp Rücktritt dem Blatt. Für Akzeptanz der Kunden und damit für den Erfolg der Fusion sei entscheidend, dass die Interessen der Mobilfunknutzer gewahrt bleiben. Die Interessen der Mobilfunknutzer, die jetzt schon nicht gewahrt bleiben, ja? Welche Interessen denn? Die Interessen dran, zu möglichst geringem Preis möglichst hohe Leistungen zu bekommen, ja? Ja, also bisher gab es ja immer die Behauptungen, sowas wie Netzneutralität, da müsse die Regierung sich ja nicht drum kümmern, das regle ja der Markt. Gut, ein Markt, auf dem dann nur noch 3 Marktteilnehmer überhaupt anwesend sind, wird nicht so unheimlich viel regeln können, wobei ein Markt, auf dem nur 4 Marktteilnehmer anwesend sind, ja offensichtlich auch nicht in der Lage ist, so besonders viel zu regeln. Aber ja, also alles, was Herrn Rücktritt einfällt, ist ja, also die Preise dürfen aber nicht deutlich steigen. Ja, am Anfang werden die Preise auch nicht deutlich steigen. Am Anfang werden die Preise erstmal sinken. Weil, ne, man kann ja erstmal knallhart gucken, dass man möglichst viele Kunden vom Markt ansaugen kann. Und dann kann man, wenn man dann einen möglichst großen Marktanteil hat, kann man dann lustig an der Preisschraube wieder nach oben schrauben. Das wird allerdings ein bisschen brauchen. Also, Herr Rücktritt, jetzt schon mit der Preissenkung zu kommen, die da nicht mit der Preiserhöhung kommen, die da nicht passieren dürfe, ist ein bisschen früh. Zudem müssten die bisherigen Qualitätsstandards und auch Investitionen in ein hochleistungsfähiges Mobilfunknetz gewährleistet sein. Die bisherigen. Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre. Aber waren nicht genau die 2 Netzbetreiber, die da mit einer Fusion nicht für ein qualitativ hochwertiges Netz bekannt? Oder unterliege ich da einer Fehlinformation, Herr Rücktritt? Gab's am letzten Freitag. Dann gibt's Steinbrüli. In der Debatte über den Solidaritätszuschlag hat SPD-Nicht-Kanzlerkandidat Per Steinbrück Kanzlerin Angela Merkel eine verschleiernde Wortwahl vorgeworfen. Der Soli sei wie eine Steuer, die allerdings alle Steuerzahler trifft, blubberte er gegenüber einer Zeitung. Die Verlängerung des Soli sei eine Steuererhöhung für alle. Eine Steuererhöhung ist sie eben gerade nicht, weil die Steuer ist jetzt schon da. Aber schön, dass der Herr Steinbrück auch mitbekommt, dass der Soli gekommen ist, um zu bleiben. Was ist eigentlich mit der Sektsteuer, die damals mal zur Finanzierung von, was nicht sogar noch die kaiserliche Marine gedacht war? Die ist übrigens auch nie wieder abgeschafft worden. Frei nach dem Motto, wenn wir das Geld erstmal haben, geben wir es doch nicht wieder her. Also von daher, ja, lustig, Herr Steinbrück. Herr Steinbrück, helfen Sie mir mal eben kurz auf die Füße. Dieser Soli da, hat den die rot-grüne Regierung damals abgeschafft? Hat die überhaupt irgendetwas getan, um ihn abzuschaffen? Weil, also ich kann mich da jetzt gerade irgendwie nicht lebhaft dran erinnern, aber vielleicht habe ich das auch einfach nur übersehen. Ja, weil sonst können sie nämlich ihre vorlaute Fresse genauso halten. Weil dass irgendwelche Steuern, die einmal eingeführt wurden, jemals wieder abgeschafft werden, das darf ja nun aus der Vergangenheit als unwahrscheinlich gelten. Na, aber hey. Generiert nach dem Aufbau Ost, einen Aufbau West, Kommunen müssen nach Bedürftigkeit unterstützt werden. So, und ein Aufbau West, wo sollte der denn herfinanziert werden, wenn der Soli nicht weitergemacht werden sollte? Na, aus welchen Steuern? Oder glauben Sie, das Geld, das wächst irgendwo auf Bäumen? Herr Stonebridge, machen Sie sich nicht lächerlicher, als Sie sind. Habe ich mir hier am Sonntag reingeklebt. Dann gibt's noch den Schrußhit. Schrullschit. Wenige Tage vor dem Start des Betreuungsgeldes hatte nämlich die Bundesfamilienministerin Schröder die Kritik der Opposition an der Leistung erneut zurückgewiesen. SPD-Nicht-Kanzlerkandidat Steinbrück habe keine Ahnung, wenn er behaupte, das Betreuungsgeld halte Frauen von einer Erwerbstätigkeit fern, blubberte die CDU-Politikerin in Berlin. Stonebridge hatte angekündigt, im Falle eines Wahlsieges, der sowieso nicht passieren wird, im September die neue Regelung wieder abzuschaffen und das Geld für 200.000 zusätzliche Kita-Plätze einzusetzen. Oder anders ausgedrückt, die werfen sich gegenseitig vor, keine Ahnung zu haben. Und der größte Brüller an der ganzen Sache ist, sie haben ja beide recht. Weder hat Frau Schröder irgendeine Ahnung, noch hat Herr Steinbrück irgendeine Ahnung. Aber das überrascht im Politikbetrieb ungefähr niemanden, weil Leute mit Ahnung gehen nicht in den Politikbetrieb. Leute mit Ahnung gehen bestenfalls in irgendwelche Beratungsunternehmen und verkaufen dann für viel Geld das Wissen, was sie haben. Aber so, Wirtschaft. 4 Meldungen hätte ich hier. Nämlich erstmal eine Österbank. Bei Trollfe gefunden. Neueste Post-Privacy-Nachrichten. Österreichische Bank BAWAG PSK streicht Kunden nämlich den Dispo-Kredit, wenn sie Geld vom Arbeitsamt kriegen. Was ja an sich schon mal irgendwie nicht schön ist, aber naja, können wir auch irgendwie begründen. Ja, also wenn du halt kein Geld kriegst, dann macht so ein Dispo vielleicht auch nicht so richtig viel Sinn. Also genau genommen macht ein Dispo sowieso nur relativ wenig Sinn. Aber Haken an der Sache ist, dass die Zahlungen auch dann als vom Arbeitsamt gelten, wenn es Leute sind, die vom Arbeitsamt deswegen bezahlt werden, weil sie da arbeiten. Natürlich kriegen die ihr Geld vom Arbeitsamt, weil da arbeiten sie. Das ist ja Arbeitgeber. Und das macht dann so per se eine Erziehung des Dispo nicht mehr so richtig sinnvoll. So, und die offizielle Aussage der Bank ist ja, dann soll man halt zur Bank hingehen und soll sich offiziell beschweren. Weil das ist ja vollautomatisch und da hat halt irgendwer nicht drüber nachgedacht. Also genau genommen hat niemand drüber nachgedacht und deswegen ist es ja vollautomatisch. Schön, dass wir verglichen haben. Dann gibt's Hartz IV. Gefunden bei Lost in Europa. Und das vorgestern. Der Erfinder der Hartz-Reformen sorgt sich um Europa. In einem Interview mit dem französischen Magazin Le Point tritt er für ein neues EU-Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit ein. Das klingt gut, doch auch bei Hartz IV stehen die Unternehmen im Mittelpunkt. Es ist still geworden um P. Hartz. In Deutschland hat sich der Erfinder der Hartz-Reformen rar gemacht. Jahrelang gab er kein Interview. Doch nun bricht der Erfinder von Hartz IV sein Schweigen und spricht zu den Franzosen. Im Gegensatz zu Ex-Kanzler Schröder lässt er dabei nicht den Oberlehrer heraushängen. Er wolle Präsident Hollande keine Lektionen erteilen, sagte Hartz dem konservativen Point. Jedes Land müsse sich selbst reformieren. Deutschland sei kein Exportmodell. Soweit so gut. Doch dann, gegen Ende des Interviews, bricht es aus dem Ex-VW-Mann heraus. In 3 Fragen und Antworten skizziert er ein Hartz-IV-Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Die Grundidee erinnert an Merkel und Rösler. Die jugendlichen Arbeitslosen sollen Sprachkurse erhalten, damit sie Jobs in einem anderen EU-Land, vermutlich Deutschland, annehmen können. Doch die Euro-Patriots, wie sie Hartz nennt, sollen sich nicht etwa selbst frei wählen. Vielmehr sollen die Unternehmen sich die benötigten Jugendlichen aussuchen, auf Grundlage einer gigantischen Datenbank, die Big Data auswertet. Finanziert werden soll das gigantische Programm durch neue Bildungszertifikate, die die Banken ausgeben und die Staaten garantieren sollen. Nach einer Weile könnte sich so daraus ein neuer Markt entwickeln. Immerhin soll Hartz IV nicht von Banken, nicht von Berlin, sondern von Brüssel ausgesteuert werden. Doch der neoliberale Ansatz bleibt derselbe. Ohne mehr Flexibilität für Unternehmen, etwa bei der Kurzarbeit, werde es nicht gehen. Und was sagen die Franzosen dazu? Nichts. Mehr als die Bemerkung, dass der Vorschlag ein wenig idealistisch erscheine, fällt den Kollegen vom Point nicht ein. Dass die EU auf Betreiben der Kanzlerin Merkel im Begriff ist, Hartz IV für alle Euro-Staaten einzuführen, ist nicht mal eine Frage wert. So sehr bewundern die Franzosen den deutschen Propheten. Und 2 hätte ich noch. Die EZ-Protokolle, weil der Präsident der Europäischen Zentralbank, Draghi, unterstützte den Vorschlag, die bisher geheimen Protokolle der Ratssitzungen zu veröffentlichen. Er werde dem EZB-Rat einen entsprechenden Vorschlag machen, blubberte Draghi in einer Zeitung. Bisher sind die Besprechungen der Notenbanker strenger Geheimhaltung unterworfen. Die beiden EZB-Direktoren Asmussen und Coelho hatten vor kurzem angeregt, die Protokolle freizugeben. Ist noch die Frage, was steht da wohl so drinne? Steht da irgendwas drinne, was irgendwen interessieren könnte? Oder ist das, was da drinne steht, auch wieder nur für irgendwelche Spekulanten interessant? Ich tippe mal spontan auf Letzteres, weil wenn da wirklich interessante Sachen drin stünden, dann würden sie die ja nicht veröffentlichen. Und dann gibt es noch die Gaspreisklärung. Verbraucher müssen nämlich genau und verständlich über Gaspreiserhöhungen informiert werden, entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Mittag. Und zwar Mittwochmittag. Der BGH erklärte Klauseln des Essener Energiekonzerns RWE für unwirksam, weil diese die Kunden nicht umfassend genug über die Preissteigerungen aufgeklärt hätten. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen im Namen von 25 Kunden. Wer rechtzeitig gegen die jetzt für ungültig erklärten Klauseln Widerspruch eingelegt hatte, erhält Geld zurück. Wer nicht Widerspruch eingelegt hatte, kriegt nichts. Aber also stellt sich raus, dass mit dem Ja, wir erhöhen die Preise dann, wenn wir Bock drauf haben, das sagt der BGH, reicht nicht. da muss man schon wissen, warum die Preise erhöht werden. So. Und da gab es auch noch irgendwie ein Urteil von wegen, wenn man schwarz sich eine Auffahrt bauen lassen hat, also nicht in schwarz, sondern in nicht sozialversicherungspflichtig und so weiter, dann kriegt man auch keine Gewährleistung, weil die Schwarzarbeiter sollen dann nochmal kommen und sollen dann nacharbeiten. Das wollt ihr gerichtlich durchsetzen, echt? Arsch auf den Matsch. So, dann kommen wir aber in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt hier diese Woche wieder Melina Gerges mit dem Titel Salam. Der ist 4 Minuten 48 lang. Ein Album steht in den ID3-Tags nicht. Gefunden habe ich den vor, ist jetzt schon eine Weile her, beim Podsafe Music Network mal irgendwann. Und gefolgt ist das Ganze dann von Regierungsgelaber aus der Quersendung vom 11.07. Die ist 1,57 der Ausschnitt. Also was man denn irgendwie auf die Wahlversprecher geben kann. Hint, nichts. Aber ja, so, und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben sehr unwahrscheinlichen, weil macht ja eh keiner. Fall, dass ihr euch irgendwie bemüßigt fühlen könntet, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen auf das, was ich so von mir gelabert habe. Wäret ihr, theoretisch, wenn ihr das wollen würdet, herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, zum Beispiel in Form einer E-Mail, die ihr an compiblog@gmail.com adressieren könntet. Oder in Form eines Kommentares, den ihr im compiblog.de unter den Eintrag zu Comporte 386 Teil 2 einstellen könntet. Oder ihr könntet auch wieder einen Tweet oder app.net Post an den jeweiligen Account @compot adressieren. Oder auch mehrere davon. iTunes-Rezensionen sind auch immer noch gern gesehen. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Melina Gerges. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Grillen möchte man auch die Verantwortlichen für den NSA-Abhörskandal. So lange grillen, bis sie mit der Wahrheit rausrücken, aber das wäre Folter und sowas machen wir ja nicht. Die Amerikaner schon, aber die hören uns ja auch ab, diese Unmenschen. Wobei auch immer wieder betont wird, wie wichtig das für den Kampf gegen den Terror ist. Doch um jetzt mal knallharte Worte der Wahrheit aus den amerikanischen Freunden herauszupressen, hat die Bundesregierung gegen den NSA den HPF eingesetzt. Hans-Peter Friedrich. In Unionskreisen als der Dynamiker bekannt. Der Mann, der dem Ami die Meinung, aber mal so richtig.
Ich würde den Amerikanern dringend raten, unsere Sorgen ernst zu nehmen. Denn wenn die Dinge, die in den Zeitungen stehen und was kolportiert wird, stimmen.
Dann? Ja, was dann? Dann marschieren wir ein. Er ist zu hart. Dann gibt's kein Freihandelsabkommen. Ist auch zu hart. Dann?
Dann geht es gar nicht.
Ach so, ja, klar. Es geht gar nicht. Spielen Sie es auch schon? Die Amis baten in Angstschweiß. Wie man wirklich kompetent mit der Abhörsituation umgeht, zeigt uns Regierungssprecher Steffen Seibert. Man kann schon reden, aber bleibt dennoch abhörsicher.
Vernünftig ist, dass die politischen Spitzen, wenn sie miteinander darüber sprechen, wie mit der Sache umzugehen ist, wie ernst Vorwürfe zu nehmen sind und wie man damit umgeht, Vorwürfe zu besprechen, zu klären, zu verifizieren oder aus der Welt zu schaffen. Und vernünftig ist, dass über die tatsächliche Art dessen, was nachrichtendienstlich auf der einen oder anderen Seite getan worden ist, diejenigen sprechen, die intensive Detailkenntnis davon haben.
Haben Sie das Prinzip verstanden? Sie müssen einfach so viel Wortmüll aufhäufen, bis bei der NSA in Utah die Festplatten überlaufen. Ein Seibert entspricht etwa 10.000 Gigabyte.